Sie haben diese Zusatzdatei erhalten, weil sich in Ihrem Fall eine besondere Situation ergibt. Und die Situation ist eben die, dass Sie einen sechsten Ton aktiviert haben, aber mit mehr als 80% der Bandbreite, in der das möglich ist. Damit gibt es eine durchaus relevante Wahrscheinlichkeit, dass Sie sozusagen den nächsten Ton in der Abfolge haben, und das ist dann wieder ein erster Ton, und das bedeutet auch eine andere Farbe. Jetzt, wenn sich der Ton ändert von 6 auf 1, das meint zuerst mal nur, Sie haben keinen rechten Körper, sondern einen linken Körper. Das ist natürlich wichtig, aber das hätte keinen unmittelbaren Einfluss auf das PHS, wenn der Ton nicht in der Farbe das PHS fixieren würde. Und jetzt kommt ja dazu, dass es sogar eine andere Farbe ist. Das heißt, wenn die Alternativvariante zutreffen sollte, dann haben Sie ein anderes PHS. Das kann man jetzt klarerweise nicht einfach stehen lassen. Der Zweck dieses Readings ist ja, dass Sie Ihr PHS bekommen. Daher werden wir jetzt genauso ausführlich wie im Reading, das Sie wahrscheinlich bereits gehört haben, jenem, das auf Ihrer Geburtszeitangabe basiert, werden Sie jetzt genauso ausführlich die Alternativvariante erklärt bekommen. Und zuletzt werde ich dann noch ein paar Worte ergänzen, um anzuregen, auf welche praktische Weise Sie herausfinden können, welche der beiden Varianten in Ihrem Fall zutreffend ist. Die sechste Farbe, das bedeutet natürlich, wir sind jetzt gleichsam am Ende des Weges angekommen, nicht? Der Weg von der 1 zur 6. Und dieser Weg ist durch zwei grundsätzliche Bewegungen gekennzeichnet. Am Beginn geht sozusagen sehr stark um die stoffliche Dimension und dann verfeinert sich das immer weiter. Das heißt, wir dürfen mit Fug und Recht in der sechsten Farbe die feinste Dimension erwarten, die für das Verdauungssystem eine Rolle spielt. Und das Zweite ist, dass wiederum am Beginn stehen sehr stark die Bedingungen im Vordergrund, also zum Beispiel, wie ich meine richtige Ernährung finde, das sind Bedingungen. Und je weiter wir gehen, speziell ab der vierten Farbe, geht es um die äußeren Umstände. Das heißt, wir haben es mit einer Verfeinerung zu tun und mit einer Verlagerung der Bedeutung nach außen. Es geht jetzt nicht mehr so sehr darum, oder es geht am allerwenigsten darum, was genau Sie essen. Wobei bitte diese Aussage, ich sage jetzt mal im Rahmen des berühmten gesunden Menschenverstandes zu verstehen ist, das bedeutet nicht, Sie folgen Ihrem PHS und ernähren sich dann von Schokolade. Ausschließlich meine ich. Aber es hat immer weniger diese ganzen Systeme und all das hat in der sechsten Farbe die geringste Bedeutung, wenn dem PHS gefolgt wird, weil es eben um eine ganz feine Dimension im Außen geht. Und diese Dimension ist das Licht. Die sechste Farbe ist Licht. Und Licht ist für uns natürlich in jeder Hinsicht sehr, sehr wichtig. Wir leben eigentlich in einer Lichtwelt. Und damit meine ich nicht so sehr, dass die Welt hauptsächlich hell ist, aber wir leben in einer sehr visuellen Welt. Die menschliche Welt, die menschliche Maya, in der wir leben, ist quasi im Licht geboren. Und wir verbringen im Wesentlichen unsere Zeit damit, das zu interpretieren, was wir sehen, beziehungsweise zu versuchen, das zu manipulieren, was wir sehen. Das ist eigentlich überwiegend der menschliche Weg. Und wenn das Licht die entscheidende Dimension ist, dann haben wir es natürlich mit einem sensiblen Körper und mit einem sensiblen Verdauungssystem zu tun, weil sonst könnte es ja gar nicht so stark auf diese feine Dimension des Lichts reagieren. Also das reicht sich die Hände. Und die jeweilige Lichtkategorie, über die wir dann später sprechen werden, ist also jetzt genau diese Form von Anregung oder beschreibt diese Form von Anregung, die das Verdauungssystem benötigt, um seine Arbeit möglichst gut machen zu können. Und diese Arbeit besteht nicht nur in der Aufschlüsselung der Nahrung, sondern eben auch darin, aus der Nahrung genau das rauszuholen, was unser Körper benötigt, um sich zu entfalten. Jetzt gibt es noch den Begriff des Zusehers oder Beobachters, der mit der sechsten Farbe verbunden ist. Und es meint einen Aspekt der Körperintelligenz, der durch die sechste Farbe beschrieben wird. Also ein Zuseher, wir könnten das sogar einen Zuseher nennen, ein Zuseher, eine Zuseherin, das ist jemand, dessen Körperintelligenz darin besteht, man könnte sagen, genau hinzuschauen. Nicht? Genau hinzuschauen, in dieser Dimension auch tatsächlich etwas zu erkennen. Das ist ein Körper, der hat einen Blick. Ja, das ist einfach ein Körper, der hat einen Blick, der sieht Dinge und der sieht oft Dinge, die andere nicht sehen. Ja, das ist natürlich besonders verstärkt, ist das bei den Wahrnehmungstypen, bei den Projektoren und den Reflektoren, aber es ist eigentlich eine grundsätzliche Qualität. Und es ist auch eine schöne meditative Frage für jeden Menschen, der die sechste Farbe hat, wenn wir das als einen Aspekt der Körperintelligenz verstehen, sich zu fragen, der Zuhörer, der Beobachter, was genau ist die Intelligenz dieses Körpers? Was sind die Eigenschaften, die er gleichsam braucht? Was braucht ein Zuhörer oder ein Beobachter, damit er das bestmöglich tun kann und dann schlussendlich natürlich auch etwas wahrnimmt, was auf irgendeine Art und Weise sinnvoll und nützlich ist? Jede Farbe operiert in einer sogenannten Polarität. Das heißt, wir haben eine linke und eine rechte Fixierung und die Fixierung selbst erfolgt durch den Ton. Und erst in dieser Fixierung, wir haben jetzt über die Dimension der Farbe gesprochen, aber erst in dieser Fixierung kommt dann das echte, sozusagen das genaue PHS raus und das basiert dann auf den praktischen Polaritäten und die heißen in dem Fall direktes Licht bzw. indirektes Licht. Sie sind jetzt offensichtlich links fixiert. Und was genau bedeutet das? Also zuerst mal, es beschreibt eine Eigenschaft des Körpers als Ganzen, aber es beschreibt auch eine ganz spezielle Eigenschaft des Gehirns als einen besonderen Teil dieses Körpers. Und wenn wir jetzt mal über den Körper sprechen, dann lautet das Schlüsselwort, das ist ein aktiver Körper. Und ein aktiver Körper, das darf gerne wörtlich genommen werden, das ist ein Körper, der tut gern etwas, der bewegt sich gerne, der macht gern etwas. Aktiv, nicht? Also irgendetwas wird unternommen, irgendetwas wird getan und der Bewegungsdrang ist typischerweise auch relativ stark. Aber das heißt jetzt nicht nur sozusagen der bewegt sich viel. Das ist ein aktiver Körper, weil er, ja, man muss jetzt vorsichtig sein mit der Wortwahl, aber ich sage jetzt mal, weil er etwas vorhat. Das ist ein in diesem Sinne strategischer Körper, der möchte etwas erreichen, der möchte etwas schaffen, der hat einen Grund, warum er etwas tut. Das ist schlussendlich nicht ein Körper, der sozusagen nur irgendwo rumhängt und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, weil das angenehm ist, sondern da ist immer eine Agenda, da ist immer eine Absicht, da wird immer irgendetwas verfolgt. Das, was die Sache jetzt für den betreffenden Menschen, also für Sie, nicht unbedingt so einfach durchschaubar macht, ist, dass der Verstand das nicht unbedingt mitbekommt. Man muss jetzt wirklich verstehen, der Körper hat ein Eigenleben. Und wir mit unserem Bewusstsein brauchen doch im Wesentlichen den Verstand als Interpretationshilfe dessen, was wir wahrnehmen. Und der Verstand hat vom Körper keine Ahnung. Das heißt, er bekommt oft nicht mit, was der Körper so tut und vor allem nicht, warum. Daher ist das jetzt Gesagte möglicherweise, das hängt von der Gesamtkonfiguration ab, für sie auch nicht unbedingt sofort einzusehen. Aber auf alle Fälle, das ist ein Körper, der kümmert sich um Dinge, der will was erreichen und dafür ist er aktiv. nicht sozusagen aus der Freude daran, sondern da gibt es immer einen handfesten Grund. Damit ist es natürlich auch ein sehr überlebensfähiger, ja tendenziell allein überlebensfähiger Körper. Wiederum, was Sie darüber denken, kann auch anders sein. Vom Gehirn her ist es so, dass das ein Gehirn ist, das speichert das ab, was es braucht, um das zu erreichen, was gerade auf der Tagesordnung steht. Also mit anderen Worten, das ist ein biologisches System, das, wenn es in die Welt schaut, und das Schauen gilt jetzt sozusagen als Metapher für die gesamte sinnliche Wahrnehmung, das ist ein System, das nimmt das wahr, was irgendeine Beziehung zu dem Ziel hat, das gerade verfolgt wird, zu der Absicht, die gerade dominiert, und alles andere wird gleichsam links liegen gelassen, wird nicht wirklich aufgenommen und kann daher später natürlich auch nicht als Information zur Verfügung stehen. Also wir haben in dem Sinne immer eine gewisse Spezialisierung im Augenblick, die die Wahrnehmung betrifft und dann letztlich auch das Gedächtnis. Das sind natürlich Körper, die sind überwiegend auch sportlich. Das heißt, denen schadet es auch nicht, wenn sie ernsthaft Sport betreiben. Und denen wird das sehr oft auch Freude machen. Und das ist ein Körper, der sich nicht leicht entspannt und der paradoxerweise, um sich zu entspannen, auf alle Fälle eine gewisse Aktivität braucht. Das muss jetzt nicht immer eine physisch-sportliche Aktivität sein. Wenn ich sozusagen am Abend noch 1,5-2 Stunden im Internet was recherchiere, kann ich mich auch entspannen und in dem Fall mehr durch neuronale Aktivität. Aber es ist noch immer, es ist jetzt nicht einfach nur rumhängen, sondern es ist noch immer eine Tätigkeit, nur halt eine entspannte oder entspannende Tätigkeit. Aufgrund dessen brauchen linke Körper, kann man sich gut vorstellen, auch mehr Nahrung als andere. Und sozusagen diese kontinuierliche Aufrechterhaltung der Ernährung, die ist für die sehr wichtig. Also zu lange Essenspausen sind sehr fragwürdig, weil sie das System sozusagen runterfahren, weil dann diese Aktivität, die eigentlich die richtige Art und Weise wäre, nicht unterstützt wird. Jetzt muss man auch sagen, das, worüber wir da jetzt im Augenblick sprechen, das ist eines von 4 Elementen, die die sogenannte Variable bilden, oder her noch nicht das Gesamtbild. Darüber hinaus muss man es natürlich auch immer mit dem Typus kombinieren. Also ein mentaler Projektor mit einem linken Körper wird natürlich trotzdem weniger Bewegung brauchen als ein manifestierender Generator mit einem linken Körper. Aber innerhalb des Typus, würde das noch immer die körperlich aktivere Variante beschreiben als jede andere. Also das ist jetzt ganz, ganz grob. Also es gibt über links und rechts wahnsinnig viel zu sagen, das unseren Rahmen hier wirklich sprengen würde. Aber das ist das, was ich unbedingt wissen muss, weil es auch mit dem körperlichen Wohlergehen direkt verbunden ist. Und Sie sind jetzt offensichtlich noch links fixiert. Das heißt, also zum direkten Licht. Und das muss man ganz klar sagen, das ist in erster Linie, ist das mit dem Sonnenlicht verknüpft. Das heißt, direktes Licht meint, ich sollte meine Nahrung nur zu mir nehmen, ich sollte meine Nahrung möglichst zu mir nehmen, wenn mein Körper dabei im direkten Sonnenlicht ist, im Hellen. Und die Helligkeit kommt idealerweise nicht von einem Beleuchtungskörper, sondern von der Sonne. Und damit ist natürlich, also es bürgern sich ja für solche technischen Begriffe sehr oft umgangssprachliche ein. Und der typische Begriff für die 6. Farbe, direktes Licht, das ist der Tagesser. Ja, das heißt, ich esse eigentlich nur unter Tag. Warum? Weil da gibt es grundsätzlich Licht. Es gibt jetzt natürlich nicht immer das direkte Sonnenlicht in dem Sinne, so wie ein Sonnenbadender das sagen würde. Aber ich habe auch im Winter, auch wenn es trüb ist, es gibt das Sonnenlicht, das die Erde erreicht, und es gibt was der wichtige Bestandteil dabei ist, das ist das UV-Spektrum, das also hier die entscheidende Anregung für das Verdauungssystem darstellt. Das heißt, idealerweise ist man also als direkter Lichtmensch, ist man idealerweise im Licht der Sonne, wobei das durchaus auch bedeuten kann, dass man in einem Raum sitzt, aber dann bitte idealerweise an einem großen Fenster und die Vorhänge sind ganz weit auf, nicht, damit möglichst viel Licht hereinkommen kann. Und darüber hinaus ist es natürlich klar, dass es für Tagesser ist der Jahreslauf natürlich auch von großer Bedeutung. Im Sommer ist es eine wunderbare Zeit und ist dieses PHS relativ leicht zu leben. Und im Winter wird es natürlich schon viel, viel schwieriger. Jetzt tagsüber zu essen, ist jetzt an sich nicht eine super große Schwierigkeit. Also es ist jetzt nicht exotisch, man wird dadurch nicht zum Außenseiter oder so etwas. Also die, sage ich mal, die sozialen Herausforderungen sind nicht allzu groß. Aber es kann natürlich doch notwendig sein, mit einigen liebgewordenen Gewohnheiten zu brechen. Eine davon wäre, naja, es ist oft üblich, dass wenn man ausgeht oder wenn man sich mit Freunden trifft, dass das am Abend geschieht natürlich, weil dort eben für die meisten Menschen der Freizeitraum ist. Und das ist also für sie auf alle Fälle, also vorsichtig ausgedrückt, die zweitbeste Variante. Aber auch dann kann man Verschiedenes tun, um es möglichst verträglich zu gestalten. Und wie der Name sagt, direktes Licht. Das heißt, dann gehe ich zumindest in ein Restaurant, das wirklich erhellt, erleuchtet ist und setze mich nach Möglichkeit direkt unter den Luster, also dort, wo das meiste Licht hinkommt. Das ist aber trotzdem, muss man ganz klar sagen, kein Ersatz für das Sonnenlicht. Es gibt sogar Leute im Human Design, also sechste Farben natürlich, die haben mit sogenannten Taglichtlampen experimentiert, also Lampen, die quasi künstlich das Sonnenspektrum nachbilden. Auch das ist definitiv besser, als in der Dunkelheit zu essen, aber es ist kein Match, es ist kein Vergleich zum echten Sonnenlicht. Also die erste Option heißt, ich esse im Sonnenlicht, und die zweite Option heißt, wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht oder ich mich dafür entschieden habe, also zum Beispiel am Abend mit Freunden auszugehen, dann aber auf alle Fälle eben in einem hellen Lokal, nicht in irgendeiner schummrigen Bude, und dort in diesem Lokal, wenn es irgendwie geht, direkt unter der Beleuchtung. Das ist es eigentlich schon. Und wie man sich vorstellen kann, das ist eben ein sehr feines PHS. Das bedeutet jetzt nicht, wenn Sie das tun, dass Sie in 1, 2 oder 3 Wochen irgendwelche dramatischen Veränderungen bemerken werden. Aber ich habe das Vergnügen gehabt, über viele Jahre hinweg natürlich verschiedene Menschen in ihrem Prozess beobachten zu dürfen, darunter selbstverständlich auch Menschen mit diesem PHS. Und da war das wirklich immer so, am Anfang des Prozesses hatte man jedenfalls von außen, hatte man den Eindruck, eigentlich hat sich da jetzt nicht viel verändert, es hat sich nicht viel verändert. Und nach wurden dann die Veränderungen aber auch von außen betrachtet, die wurden immer offensichtlicher. Und ich würde auch wirklich sagen, in dem Fall, wir kommen zu den normalerweise zu erwartenden Veränderungen sofort hin, aber das ist eben die Farbe Licht. Ich würde wirklich sagen, dass man beobachten kann, bei Menschen, die dieses PHS haben und ihm folgen, dass sie beginnen mehr zu sehen. Sie beginnen wirklich mehr zu sehen. Das ist definitiv eine Auswirkung, die man beobachten kann, wenn diesem PHS gefolgt wird. Jetzt, was kann man noch erwarten davon? Naja, grundsätzlich kann man erwarten, dass es gesundheitlich positiv ist, dass es gesundheitlich unterstützend ist. Das betrifft den Aspekt der Vitalität und das betrifft den Aspekt der Widerstandskraft. Das ist nicht etwas, was sich schnell einstellt. Das wird im Regelfall 2 bis 3 Jahre dauern, um wirklich deutliche Unterschiede hervorzubringen. Aber ich kann von meinem Prozess her sagen, dass nach den ersten 3 Jahren meines PHS-Prozesses, also ich bin jetzt in meinem 13. Jahr, habe ich nie mehr eine Krankheit gehabt. Und ich meine überhaupt keine, also keine Grippe, null. Und das ist ermutigend. Nicht? Das ist jetzt keine Statistik, ich weiß schon, aber das ist ein ermutigendes Beispiel. Und es gibt auch andere Menschen, die sehr Ermutigendes zu berichten haben von ihrem Prozess. Jetzt zum Prozess selbst muss man aber doch noch festhalten, es wäre natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn es Ihnen gelingt, das konsequent durchzuhalten. Weil Sie müssen sich vorstellen, die Ernährungsweise ist in gewisser Weise eine Information, die Sie dem Körper geben. Und wenn Sie jetzt immer im Licht essen, dann ist diese Information eine konsistente. Man könnte sagen, der Körper kennt sich aus. Er weiß, was jetzt kommt. Er kann sich darauf einstellen. Und das heißt, er beginnt sich rascher zu verändern. Wenn die Ausnahmen allzu häufig sind, ist das zwar noch immer viel besser, als Sie würden dem Prozess nicht folgen. Aber es ist nicht das Gleiche. Es ist so, als würde man 5-mal Ja sagen und 2-mal Nein. Das ist trotzdem, das Ja sozusagen überwiegt. Aber die Information ist nicht so konsistent, sie ist nicht so überzeugend. Sie wird daher nicht so rasche und tiefe Resultate hervorbringen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass man sozusagen nicht mit Kampf und Krampf versucht, was durchzuziehen, ohne dass es richtig klappt und ohne dass es einem richtig freut. Es ist ein, oder es sollte, ein organischer Prozess sein, in dem mich der Körper ganz natürlich führt, weil das ist ja das Gute. Wenn es denn stimmt, dass dieses PHS einen Unterschied macht für den Körper, der bemerkt das ja. Und der wird sie dann automatisch gleichsam hinziehen, der wird den Prozess selbst unterstützen, so dass sie, und damit müsste man natürlich auch anfangen, zuerst mal wenigstens die Hauptmahlzeit des Tages im Licht einnehmen. Also die Essensgewohnheiten sind ja sehr unterschiedlich, aber für einen Tagesser, für eine Tagesserin ist es natürlich ideal, wenn das Hauptgericht, die Hauptmahlzeit des Tages, also sagen wir mal, irgendwo zwischen Mittag und 17 Uhr eingenommen wird, weil das ist ein Rhythmus, der mehr oder weniger zu allen Jahreszeiten in unseren Breiten Tageslicht gestartet. Und wenn ich die Hauptmahlzeit sozusagen mal hinkriege, das ist ja schon sehr viel. Und dann kommen natürlich die Feinheiten. Und die eine Feinheit ist halt, ich muss mir ein frühes Abendessen angewöhnen. Und der andere schwierige Punkt ist das Frühstück, ne? Weil dort ja meistens wenig Zeit ist. Bis es im Winter hell wird, müssen Sie vielleicht schon anfangen zu arbeiten. Also muss man auch ein bisschen erfinderisch sein und sich ein bisschen bemühen. Und das verweist auf einen der Punkte, die man immer wieder betonen muss. Es ist nicht immer bequem, sie selbst zu sein. Ja, es erfordert was. Es ist nicht bequem, sie selbst zu sein. Und von daher ist die Ernsthaftigkeit des Bemühens natürlich letztlich eine entscheidende Größe in dem ganzen Prozess. Jetzt über die gesundheitlichen Auswirkungen, die zu erwarten sind, haben wir schon kurz gesprochen. Aber es gibt eine andere Auswirkung, die ich eigentlich, na sagen wir, zumindest für gleich wichtig erachte. Und das ist eben die Entfaltung der Individualität dieses Körpers. Und diese Entfaltung, das ist ein großes Thema. Das ist ein großes Thema. Das hat eine Tragweite, die man nicht von selbst erkennen kann. Und um die zu betrachten, müssen wir ein bisschen ausholen, was jetzt im nächsten Schritt sofort geschehen wird. Wenn man den Begriff Differenzierung des Körpers verwendet, dann kann man natürlich an alle möglichen Qualitäten denken, zu Recht, die einen Körper kennzeichnen. Aber das Herzstück dieser Differenzierung ist ein Element, das sich ebenfalls unterhalb der Linie befindet, genauso wie die Farbe, nämlich der Ton. jener Ton, der in der Grafik gleich neben der Farbe angezeigt ist. Und dieser Ton, den kann man sich wirklich vorstellen wie den Eckpfeiler, um den herum gleichsam der Körper aufgebaut ist. Der Ton beschreibt die Kognition. Das ist jetzt auch so eines dieser Wörter, die man vielleicht besser genau definiert. Mit Kognition ist im Grunde eine Art Erkenntnisfähigkeit gemeint, aber hier, weil wir es ganz explizit mit dem Körper zu tun haben, eine Erkenntnisfähigkeit, die natürlich auf einem sensorischen Input beruht. Also wir haben es mit einer Wahrnehmung zu tun, ja, mit einer sinnlichen Wahrnehmung, und wir haben es aber auch mit der Fähigkeit zu tun, aus dieser sinnlichen Wahrnehmung Erkenntnisse zu gewinnen. Und das ist es, worum es letztlich in der Evolution geht. Also wir sind offensichtlich nicht die schnellsten Kreaturen, wir sind nicht die stärksten Kreaturen, wir können nicht am besten schwimmen, wir können nicht fliegen, aber wir sind an der Spitze der Nahrungskette. Warum denn? Weil unsere Kognition jedenfalls weiterentwickelt ist als die der anderen Säugetiere auf diesem Planeten. Also, Kognition bedeutet Input und Auswertung, könnte man sagen. Und diese, umgangssprachlich beschreiben wir diese Qualitäten als die fünf Sinne. Also tatsächlich sind es mehr als fünf und es gibt auch einige dabei, die recht exotisch sind. Aber als eine erste Annäherung kann man das ruhig stehen lassen. Sehen, riechen, hören, schmecken, fühlen, darunter kann man sich was vorstellen. Und wir geben dem jetzt gar nicht so furchtbar viel Aufmerksamkeit, weil das ja so selbstverständlich ist und weil wir wieder einmal einander so ähnlich zu sein scheinen. Nicht, wenn jetzt nicht irgendwelche angeborenen oder unfallbedingten Schäden eingetreten sind. Wir alle sehen und hören und riechen und schmecken und fühlen. Das gehört zum Menschsein dazu und es scheint jetzt keine großartigen Unterschiede zu geben. Ja, es gibt ein paar Musiker, die haben das absolute Gehör. Und dann gibt es da oder dort noch den Chefsommelier, der hat einen ganz besonders feinen Geschmack. Aber im Wesentlichen war es das. Naja, und das ist natürlich wieder einmal nicht wirklich zutreffend. Die Differenzierung ist einfach nicht erkennbar, weil wir homogenisiert sind. Tatsächlich ist in jedem Menschen eine bestimmte Kognition angelegt, die durch den Ton angezeigt wird, in der das Potenzial da ist, dass es sich ja in eine Dimension entfalten kann, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn man sie beschreiben würde oder könnte, sich eher noch Science Fiction anhören würde. Also sie geht über das normale Maß potenziell weit, weit, weit hinaus. Aber die Sache hat einen Haken. Damit sich der Ton zu seinem vollen Potenzial entfalten kann, muss der Körper über eine längere Zeit in der für ihn spezifischen Körperchemie, körperchemischen Situation sein. Und diese innere Körperchemie wird durch mehrere Faktoren beeinflusst, aber natürlich ganz besonders durch die Ernährung. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, das ist die Hürde, die genommen werden muss. Ich muss relativ lange Zeit meinem PHS folgen, dann ändert sich die Körperchemie und Körperchemie heißt selbstverständlich auch die Körperchemie im Großhirn. Und dadurch werden gleichsam Nervenleitungen, Verbindungen, die an sich schon immer da waren, aber nie wirklich genutzt wurden, man könnte sagen gereinigt, funktionsfähig gemacht. Und das eröffnet dann die Möglichkeit dafür, dass sich die entsprechende Kognition entfalten kann. Und nachdem eben sehr, sehr wenige Menschen ihrem PHS folgen, haben wir nach wie vor den Eindruck, wir sind da nicht groß unterschiedlich. weil es relativ selten gibt es ein Beispiel dafür, dass sich eine solche Kognition wirklich entfaltet hat. Und dazu kommt natürlich, dass man das nicht in den meisten Fällen ja von außen nicht sofort wahrnimmt. Wenn Sie jetzt mit jemandem zu tun haben, der eine kognitive Fähigkeit ganz wunderbar entfaltet hat, dann merkt der vielleicht etwas davon, aber Sie von außen würden es auch nicht unbedingt sofort mitbekommen. So, was bedeutet das? Es bedeutet zuerst mal, dass der Körper in einer ganz bestimmten sensorischen Dimension die meisten Daten erhält. Also das heißt, die Spezialisierung führt zuerst mal zu einer gewissen Datenauswahl, könnte man sagen, Reizauswahl. Wir sind ja umgeben von allen möglichen Dingen und Wesen. Eine Unmenge verschiedenster Reize stürmt auf uns ein und niemand kann sozusagen alle Reize vollständig prozessieren. Die Kognition über den Ton, die Spezialisierung, bedeutet natürlich auch eine Präferenz, eine im Organismus angelegte Präferenz für eine bestimmte sensorische Dimension. Und das heißt, der Körper bekommt nur die spezifischen Daten und daraus können dann natürlich auch spezifische Erkenntnisse gewonnen werden. Nicht automatisch, aber das, was reinkommt, ist natürlich eine wesentliche Vorbedingung. Und das führt, zu spezifischen Erkenntnissen des Körpers wohlgemerkt. Ja, wir sind nicht beim Verstand, zu spezifischen Erkenntnissen des Körpers. Die sind immer relevant für das Leben, weil das Leben ist nun mal die Angelegenheit des Körpers. Der Körper bewältigt das Leben in erster Linie. Und diese spezifischen Erkenntnisse führen, man könnte sagen, zu besseren Entscheidungen. Und wenn ich jetzt sage bessere Entscheidungen, kann das insofern irreführend sein, weil wir denken dann sofort an erfolgreicher sein oder dieses ist besser oder jenes ist besser. Das wird natürlich im Durchschnitt damit einhergehen, aber das Kernstück ist, dass die Entscheidungen immer präziser ihnen entsprechen, das heißt ihrer Differenzierung. Es gibt ja zum Beispiel auch Situationen, da kann man fast nichts falsch machen. Es gibt jetzt eine Wahl zwischen zwei oder drei guten Möglichkeiten. Also an der Oberfläche betrachtet, egal welche Entscheidung Sie dann treffen, wird niemand sagen, das war eine falsche Entscheidung. Es hat ja funktioniert. Aber trotzdem werden nicht alle drei möglichen Entscheidungen dem spezifischen Wesen, das sie sind, gleich gut entsprechen. Das heißt, die Differenzierung der Kognition bedeutet, ich treffe die Entscheidung, die ganz spezifisch für mich die richtige ist, weil sie wiederum meine Differenzierung als ganzes Wesen unterstützt. Und das Gleiche gilt natürlich auch im umgekehrten Fall. Es gibt leider auch Situationen, wo es unter Anführungszeichen gar keine gute Entscheidung gibt, weil was immer sie jetzt tun, ist im besten Fall, noch sagen wir mal, eine Verlustverringerung. Es gibt einfach Situationen, da gibt es keine wunderbare Lösung, wo man nachher als strahlender Sieger gleichsam hervorgeht. Aber auch da geht es eben nicht so sehr um die Quantität, die dabei rauskommt, sondern ist die Entscheidung, die ich treffe, entspricht die mir ganz und gar. Weil natürlich jede Entscheidung oder je präziser die Entscheidungen sind, die ich treffe, mir entsprechend, desto mehr wird mein eigener Prozess unterstützt. Desto schneller bzw. desto leichter führt der Weg dazu, dass ich wirklich ich selbst bin. Und praktisch kann man sich das so vorstellen, wenn sich diese Kognition über den Ton tatsächlich entfaltet hat, dann übernimmt sie an einem bestimmten Punkt die Führung der inneren Autorität oder des Entscheidungsfindungsprozesses. Und das macht die Entscheidungen in diesem umfassenden Sinne intelligenter. Was ich damit meine, ist Folgendes. Also, wie man seine Entscheidungen trifft, bleibt selbstverständlich unverändert gemäß Strategie und gegebenenfalls Autorität. Die Vorgangsweise an der Oberfläche ändert sich nie und auch hier nicht. Aber die gleiche Vorgangsweise basiert natürlich auf der im Körper vorhandenen Intelligenz. Das heißt, je eingeschlafener, ich sage jetzt mal ganz frech, je dümmer der Körper gehalten wurde durch Konditionierung, desto weniger intelligent werden die Entscheidungen sein, auch dann, wenn sie korrekt getroffen werden. Es ist noch immer das Bestmögliche geschehen. Aber das Bestmögliche ist nicht immer das Bestmögliche im absoluten Sinn. Und so bedeutet also gleichsam der Aufschwung, die Entfaltung der Körperintelligenz, dass die Entscheidungen, die ich dann an der Oberfläche durch Strategie und Autorität treffe, in diesem Sinne besser werden, nämlich mir mehr und mehr entsprechend und oft natürlich auch vom Ergebnis her, weil sie sozusagen runder sind, weil sie mehr berücksichtigen, weil sie ja in einem umfassenden Sinne intelligenter geworden sind. Und dadurch wird klarerweise das Leben leichter und der Dekonditionierungsprozess deutlich unterstützt. Jetzt, wenn man sich das technisch vorstellt, was das bedeutet, der Ton, der jetzt eigentlich die steuernde Einheit ist, die steuernde Intelligenz, muss irgendwie die Linie erreichen. Die Linie, die wir bei der Designzone finden, diese Linie, die gleichsam die körperliche Rolle darstellt, die in einem Menschen angelegt ist. Und diese Durchschaltung vom Ton zur Linie, die setzt voraus, dass korrekt entschieden wird, nämlich über Strategie und Autorität. Darum ist es so wichtig, dass man PHS nicht versucht, als etwas Isoliertes zu betreiben. Sie können wunderbar PHS betreiben und Sie können auch, weil Sie PHS betreiben, die Kognition entfalten. Aber wenn nicht korrekt entschieden wird, dann ist die Verbindung zwischen Ton und Linie unterbrochen. Wie das dann praktisch aussieht, wenn der Ton gleichsam durchgeschaltet ist zur Linie, das werden wir uns ganz zum Schluss ansehen. Aber jetzt wenden wir uns natürlich Ihrem Ton zu, weil jetzt ist ja die große Frage, was ist Ihre Kognition und was genau bedeutet das? Sie haben jetzt also den ersten Ton aktiviert und man kann sich schon wieder vorstellen, der erste Ton, ne, das ist was sehr, sehr Ursprüngliches. Das muss selbstverständlich auch eine sehr alte Kognition sein. Und tatsächlich gehört sie zu jener Zweiergruppe, die mit der Milz, mit dem Milzzentrum verbunden ist. Also sozusagen die Milzbinarität, die Milzzweiergruppe. Und Sie wissen schon, Milz bedeutet im Human Design nicht nur das Organ Milz, sondern alle Systeme, die grundsätzlich mit der Gesundheit und dem Überleben zu tun haben, vor allem auch mit der Reinigung. Und das ist also jetzt eine spezifische Kognition. Die Eins hat ja immer auf irgendeine Art und Weise mit der Basis, mit der Sicherheit zu tun. Und was ist Kognition? Kognition muss ja mal beginnen mit einer Wahrnehmung. Und die Wahrnehmungen der Milz sind konzentrierte. Das heißt, die machen nicht Pause. Das ist jetzt nicht eine Wahrnehmung, die mal zwischendurch schlafen geht oder sich ausrasten muss. So ähnlich wie man es ja auch am Immunsystem sehen kann, das Immunsystem schlaft nie. Das sind 7 Tage, 24 Stunden pro Tag, immer, solange sie leben, ist dieses System im Dienst. Und so ähnlich muss es natürlich auch mit jener Kognition sein, die wir an der Oberfläche wahrnehmen können. Also das, was im Immunsystem geschieht oder im Lymphsystem, das nehmen wir ja normalerweise nicht wahr, es sei denn, es geht irgendetwas schief. Aber wenn wir jetzt an der Oberfläche unseres Lebens Entscheidungen treffen, wir begegnen einem Menschen und müssen irgendeine Entscheidung treffen, dann stehen uns ja eben die berühmten 5 Sinne zur Verfügung, die in Wirklichkeit 7 sind. Und hier der erste Ton, der erste dieser Sinne, wenn ich das jetzt mal so vereinfachend sagen darf, das ist der Geruch. Und Geruch ist als Sensorium sehr spannend, weil A, der Geruch, auch heute noch, die sogenannten höheren Zentren, sprich den Neokortex, sozusagen umgeht. Also Geruchsinput geht direkt zu älteren Zentren im Gehirn und führt von daher zu unmittelbaren Reaktionen im Körper, die nicht durch das Großhirn gefiltert sind. Das ist einmal ein Grund dafür, dass es sich um eine wahnsinnig schnelle Kette handelt. Zum anderen ist sie natürlich unverfälscht. Sie ist auch heute noch unverfälscht. Und das dritte Spannende am Geruch ist, dass es eine Möglichkeit ist, Informationen über etwas oder jemanden zu bekommen, während man noch eine Distanz dazu hat. Es ist in diesem Sinne eine, unter Anführungszeichen, sichere Kognition. Ich muss mich nicht in Gefahr begeben. Ja, ein Raubtier riecht man aus großer Entfernung, nicht? Hat eine sehr charakteristische Ausdünstung für uns. Einen toten Körper riecht man aus sehr großer Entfernung. Man riecht, man kann riechen, dass ein Mensch krank ist. Ja, etwas, was zweifellos sehr wichtig ist zu wissen. Und das kann man schon mit dem normalen Geruch sehen. Das kann man tatsächlich schon mit dem normalen Geruch sehen. Und wenn wir jetzt vom Ton gesprochen haben, als der Kognition, die sich zu einer ganz besonderen Höhe sozusagen entfalten kann, wenn das die in einem Menschen bevorzugt angelegte Kognition ist und dem PHS gefolgt wird, dann müssen wir jetzt verstehen, dass auch das wieder mehrere Ebenen hat. Weil zuerst mal geht es natürlich, es geht um die Güte, die Qualität, die Feinheit dieses sensorischen Inputs. Also ganz banal, wie gut riecht jemand? Wie gut riecht jemand? Und das ist natürlich nicht statisch oder zwingend festgelegt. Das kann sich nach oben oder unten verschieben. Und wenn man dem PHS folgt, ist es jedenfalls sehr häufig der Fall, dass sich die ganz mechanisch-sensorische Fähigkeit, wie gut ist mein Geruchssinn, dass sich die verbessert. Das heißt dann natürlich ganz praktisch, dass man feinere Nuancen wahrnimmt, dass man auch relativ geringfügige Gerüche deutlicher wahrnimmt. Also mit anderen Worten, dass eben die Sensibilität, könnte man sagen, für die Geruchsdimension gesteigert wird. Und damit sind wir sofort bei der alten großen Wahrheit, dass alles zwei Seiten hat. Wenn sich ein Sensorium verfeinert, bekomme ich selbstverständlich mehr Informationen. Der Nachteil dessen ist, dass dadurch natürlich auch die unangenehmen Informationen wesentlich stärker wahrgenommen werden. Also zum Beispiel, wenn jemand ein für ihre Nase furchtbares Parfüm aufgetragen hat, aber leider die halbe Flasche. Oder wenn sie einfach auf einer Straße gehen, auf der reger Verkehr ist, vielleicht haben doch nicht alle Autos den neuesten Katalysator und es ist ein heißer Tag, dann wird die Geruchsbelastung, die ja eigentlich eine Wahrnehmung ist, die wird dann natürlich größer. Weil dass diese Wahrnehmung unangenehm ist, ist ja ein Teil der Information. Der Geruch ist ja eben nicht neutral, er ist ja dazu da, Entscheidungen zu leiten. Wenn ich es also nicht riechen kann, dann heißt es natürlich, es ist nicht für mich. Und je stärker ich es nicht riechen kann, desto weniger ist es für mich. Jetzt sind wir aber eben immer wieder in Situationen, wo man dem nicht wirklich entgehen kann. Wenn jetzt nun mal so ein Tag ist und Sie müssen aus irgendeinem Grund durch diese Straße gehen, dann sind Sie dem ausgesetzt und müssen es aushalten. Und müssen es auch aushalten, dass Sie vielleicht eine ganz feine Geruchsveränderung an einem Lebensmittel wahrnehmen, dass sie den Körpergeruch von anderen Menschen deutlicher wahrnehmen und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, die gesteigerte Informationsaufnahme bedeutet potenziell mehr Erkenntnis, aber weil ein Teil der Information darin besteht, ich mag diesen Geruch oder ich kann ihn überhaupt nicht leiden, bin ich auch mehr in diesem Sinne mit unangenehmen Geruchserfahrungen konfrontiert. Es ist sozusagen das Gegenteil von Abstumpfung, das passiert. Das war jetzt aber nur die sensorische Seite, das heißt mehr der Input. das ist noch nicht alles, was mit der Erkenntnis zu tun hat. Okay, also wenn Sie einen Geruch schon gar nicht leiden können, dann ist es offensichtlich auch schon eine Erkenntnis, nicht? Ich sollte hier möglichst schnell verschwinden zum Beispiel. Aber wenn man jetzt sozusagen sich anschaut, was wir auch in der Sprache haben. Wir sagen ja, es gibt Leute, die riechen den Erfolg. Oder der riecht den Verrat. Oder der riecht die Ratte. Ja? Und das heißt, wir haben es schlussendlich mit einer Erkenntnisfähigkeit zu tun, die basiert auf diesem olfaktorischen Input. Aber sie ist nicht dieser olfaktorische Input. Die Frage ist eben auch, was kann mein System daraus machen? Welche Erkenntnisse zieht es aus der Duftinformation? Und das bedeutet dann natürlich, dass der entfaltete erste Ton sagt, dass es bei Ihnen immer mehr darum geht, zum Beispiel in Bezug auf Menschen, können Sie diesen Menschen riechen? Können Sie diesen Menschen gut riechen? Ja, ist das angenehm? Ist das anziehend? Oder eben, riecht es krank? Riecht es unangenehm? Und natürlich, dem zu vertrauen. Weil wenn Sie den ersten Ton haben, und wenn dieser erste Ton entfaltet ist, dann kann man mit Sicherheit sagen, wenn Sie jemanden nicht riechen können, dann können Sie sofort diesen Menschen aus Ihrem Leben entlassen, weil durch diesen Menschen wird nichts Gutes jemals in Ihrem Leben geschehen. Der ist nicht für Sie. Und dann haben wir natürlich noch die Annehmlichkeit, wenn ich das so sagen darf. Wir haben ja schlussendlich, egal wie Ihr PHS ausschaut, schlussendlich haben wir alle auch die Frage, ja, aber bitte, was soll ich denn essen? Ja, und hier aus Strategie und Autorität, das ist aber bei manchen Strategien und Autoritäten auch nicht so einfach. Wenn sich der Geruch entfaltet hat, dann ist es ganz einfach. Sie sollten, bevor Sie etwas essen oder bevor Sie sich für eine Nahrung entscheiden, Sie sollten sie riechen. Wenn das für Sie gut riecht, dann ist es auch ein gutes Essen für Sie. Zumindest heute. Das muss man ja auch sagen. Das Milzige, das ist nicht eine Regel für die nächsten 20 Jahre, sondern es bezieht sich immer auf die konkrete Situation. Also, ein Stück Lammfleisch kann heute für Sie hervorragend riechen und morgen ganz furchtbar. Weil es ist ja nicht das gleiche Stück Lamm und es ist nicht der gleiche Tag und Sie sind nicht in einem vergleichbaren oder gleichen Zustand. Also die Milzkognition bezieht sich immer auf das Jetzt, immer auf das Jetzt. Und zwar unabhängig davon, was oberflächlich gesehen Ihre innere Autorität ist. Also wenn die Milz sagt, ich kann das riechen, dann ist es jetzt gut. Ob eine ähnliche Art, zum Beispiel das gleiche Nahrungsmittel, ja, Lammfleisch ist Lammfleisch, würde man abstrakt sagen, aber das stimmt eben nicht, nicht? Das ist die Verallgemeinerung, die im Verstand passiert. Jedes Stück ist anders, jeder Tag ist anders, Sie sind anders. Wenn die Milz jetzt sagt, ich kann es gut riechen, dann können Sie es auch essen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und damit wird schon klar, dass natürlich das Navigieren in der Welt sehr viel einfacher wird. Das wird ganz, ganz, ganz besonders einfacher für jene, die eine Autorität haben, die für gerade diese scheinbar kleinen Alltagsentscheidungen nicht besonders gut geeignet ist. Ja? Also beispielsweise Reflektoren, mentale Projektoren, also Menschen, die jetzt an sich für ihre Entscheidungsprozesse lang Zeit brauchen und daher diese normalen Entscheidungsprozesse nicht anwenden können, um ein Abendessen einkaufen zu gehen. Aber wie auch immer das jetzt aussieht, also was Sie riechen können, ist gut für Sie und was Sie nicht riechen können, ist nicht gut für Sie jetzt. Das ist der entscheidende Nachsatz. Wozu das führt, ist, dass sozusagen die Eins sorgt immer auf irgendeine Art für Sicherheit. Ne? Man könnte sagen, das führt dazu, dass der Geruch unterstützt die Fähigkeit des Körpers, ein sicheres Leben zu schaffen. Ja, das Leben wird gleichsam solider. Ja, es wird solider, es wird überlebensfähiger, könnte man auch sagen. Weil klar, wenn ich beginne, Erfolg zu riechen, wenn ich beginne, Gefahr zu riechen, das ist eine, ja, eigentlich aus der Sicht des normalen Menschen hört es sich an wie eine übersinnliche Wahrnehmung, auch wenn sie schlussendlich auf olfaktorischen Elementen beruht. Aber die Kognition selbst ist dann so weit entfernt vom oberflächlichen Vorgang des Riechens, nicht? Wie riecht man Verrat, wie riecht man Erfolg, nicht? Das kann man jetzt nicht mehr mit einem bestimmten chemischen Molekül in Verbindung bringen. Aber es ist ganz eindeutig so, dass es funktioniert und dass es Menschen gibt, bei denen es bereits funktioniert und zwar schon lange. In diesem Zusammenhang ein sehr, sehr interessantes Beispiel. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen vom Massachusetts Institute of Technology, dass es ausgehend von einer im Gesundheitsbereich arbeitenden Frau, die die Gabe hat, die die Fähigkeit hat, durch das Riechen zu wissen, ob ein Mensch eine ganz bestimmte Krankheit hat, dass man jetzt sozusagen diese Gabe versucht hat, sozusagen auf eine maschinelle Ebene zu transferieren, also eine Maschine zu konstruieren, die in diesem spezifischen Fall eine ähnliche Fähigkeit entwickelt, also und die auch über den Geruch funktioniert. Also das ist doch schon sehr bemerkenswert. Das ist jetzt nicht nur die Frage oder der Punkt, ich rieche, dass jemand krank ist, sondern ich rieche, dass jemand krank ist und kann sagen, welche Krankheit er hat. Nicht? Das ist vielleicht ein sehr schönes Beispiel dazu, zu welcher unglaublichen Präzision ein solches Sensorium, eine solche Kognition führen kann. Und das ist gleichsam das Geschenk ihres Designs. Aber um es zu bekommen, um es quasi einzufordern, brauchen Sie das PHS. Das ist der einzige Weg, der dazu hinführt. Und von daher, so meine ich, zumindest ein guter Grund mehr, dieses Experiment zu versuchen. Nachdem Sie nun beide Varianten gehört haben, stellt sich jetzt natürlich endgültig die Frage, ist es jetzt der leise Klang oder ist es das direkte Licht? Und das Gute an diesen beiden Dimensionen ist, dass sie vollkommen verschieden sind. Sie haben ja direkt nichts miteinander zu tun. Und das bedeutet, egal für welche Variante Sie sich als Einstieg in Ihr persönliches Experiment entscheiden, sie kann Ihnen nicht schaden. Also wenn Sie im direkten Licht essen sollten und Sie essen oder legen darauf stattdessen den Schwerpunkt auf den leisen Klang, dann wird Ihnen das nicht schaden. Und wenn Sie den leisen Klang brauchen und Sie legen den Schwerpunkt auf das direkte Licht, wird es Ihnen auch nicht schaden. Es kann Ihnen höchstens nicht nützen, aber es wird nicht schaden. Das ist mal die gute Nachricht. Darüber hinaus kann es ja durchaus sein, dass es schon ein wenig in Ihnen resoniert, was Ihnen sympathischer ist. Wobei ich sagen möchte, dass man sehr vorsichtig sein muss, weil das, wozu man im ersten Augenblick resoniert, kann auch ganz leicht konditioniert sein. Es kann schlicht und ergreifend sein, was Sie denken, was Sie von sich denken, was Sie denken, das richtig ist. Also das ist mit Sicherheit noch nicht verlässlich. Verlässlich ist es nur, wenn es durch die persönliche Erfahrung bestätigt wird. Und das heißt A, dass es Ihnen besser geht, wenn Sie dem folgen, und B, dass es eben eine deutlichere Verbindung zur Kognition gibt, dass sich die irgendwie beginnt zu entwickeln und zu entfalten. Und wie gesagt, die Kognition ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, der helfen kann, jetzt mal die bestmögliche Erstentscheidung zu treffen. Wenn Sie sich eher in der Berührung wiederfinden, dann probieren Sie es eben mit dem leisen Klang. Und wenn Sie sich eher mit dem Geruch wiederfinden, dann probieren Sie es eben mit dem direkten Licht als Einstieg und müssen in beiden Fällen ein bisschen geduldig sein. Das sind nicht PHS-Varianten, die ein total schnelles, spektakuläres Ergebnis erzielen. Ja, das dauert. Das ist sanft, beides ist ja sanft, seiner Natur nach ist eigentlich beides sehr sanft. Also das braucht ein bisschen Zeit, aber es wird sich feststellen lassen. Ja, in einem Fall gibt es quasi einen Stillstand und im anderen Fall gibt es einen Fortschritt, je nachdem, ob Sie die richtige Variante testen oder nicht. Sollte es jetzt in oder während dieses Prozesses zu Fragen oder gar Problemen kommen, dann stehe ich gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns bitte. Ich werde mich sehr bemühen, gerade den BHS-Prozess zu unterstützen. Ich halte den für extrem wertvoll. Und darüber hinaus ist natürlich all das, was wir zum Beispiel anhand Ihres Prozesses lernen, auch ein Vorteil für zukünftige Kunden und Studierende. Für heute sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Experiment und vielleicht auf Wiederhören.